InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zur 101. Folge des InfektioPod, dem Podcast über Infektiologie, bei dem wir regelmäßig zu dritt oder auch mit Gästen über Krankheiten und Forschungen aus der Infektiologie sprechen. Wir sind alle drei klinisch tätige InfektiologInnen aus Hamburg. Und wir, das sind Elena T. Halle.
Hallo.
Annette Hennigs.
Hallo.
Und ich selbst, Till Koch. Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, der DGI, der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie und der Akademie für Infektionsmedizin. Das ist die Fortbildungsakademie der DGI. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns immer gerne an info@infektiopod.de oder an @infektiopod in den sozialen Netzwerken. Und wir freuen uns natürlich auch immer noch besonders, wenn ihr uns auf den Streaming-Seiten bewertet. Heute ist mal wieder eine Folge mit Gast, und zwar haben wir eigentlich zwei Gäste. Und der erste Gast ist Björn-Erik Ole Jensen, der ist Oberarzt am Universitätsklinikum Düsseldorf am UKD und dort der Leiter der speziellen Infektiologie. Hi Björn.
Ja, hallo.
Genau, Björn beschäftigt sich mit ganz vielen Themen. In der speziellen Infektiologie geht es oft auch um so hochpathogene Erreger, aber das Thema, weswegen wir ihn heute eingeladen haben, ist HIV, auch ein Thema, mit dem Björn sich schon seit langer Zeit beschäftigt. Genau, und vielleicht magst du dich einmal selber kurz vorstellen, Björn.
Ja, mein Name ist Björn Jensen. Ich bin schon seit 1999 eben als Arzt tätig, ursprünglich mal in Ulm, dann eine Zeit lang in Regensburg und jetzt seit 2006 in Düsseldorf und jetzt seit 2011 eben auch als Oberarzt dort und in den letzten Jahren dann ein bisschen unterschiedlichen Zuschnitt und unterschiedlicher Rolle. Und ja, bin jetzt auch im Bereich der Deutschen AIDS-Gesellschaft auch der wissenschaftliche Sekretär, also auch dort im Vorstand tätig und somit dem Thema HIV sozusagen recht aktiv unterwegs.
Genau, und heute soll es ja um einen ganz besonderen Teil vielleicht der HIV-Geschichte gehen, nämlich wir kümmern uns um das Thema Cure, also Heilung, und haben da ja im zweiten Teil des Podcasts jetzt auch einen Menschen zu Gast, der von HIV geheilt wurde, und wir dachten aber, bevor wir mit der sehr spannenden Geschichte anfangen, wollen wir zumindest so eine ganz kurze Grundlagen-Einführung nochmal machen zu HIV, weil wir noch nicht so im Detail in diesem Podcast darüber gesprochen haben. Also wir dachten, wir fangen mal mit so grundlegenden Dingen an. Was passiert nach einer HIV-Infektion und warum ist das HIV-Virus überhaupt so speziell? Also wie kann sich das vor dem Immunsystem verstecken im Körper?
Ja, also letztendlich ist es so, dass nach einer HIV, also wenn HIV erworben wird, die Virusinfektion, dann beginnt das Virus eben die CD4-positiven Zellen zu attackieren. Das sind insbesondere die T-Lymphozyten, aber natürlich auch Makrophagen. Und die initiale HIV-Infektion ist wirklich fast wie so ein Flächenbrand, wie eine Stichflamme. Da findet auch sehr viel im Darm statt, also im gut-associated lymphatic tissue, also in dem Immunsystem des Darms. Das ist ein ganz wichtiger Teil der primären HIV-Infektion. Und da könnte man jetzt sehr, sehr lange drüber sprechen, aber grundsätzlich wird da eben tiefes Reservoir sozusagen gebildet von HIV. Und HIV schafft es eben, nicht nur eben die kurzlebigen Effektorimmunzellen zu infizieren, sondern eben auch langlebige Gedächtnisimmunzellen. Also das sind insbesondere die T-Memory-Zellen, die eben sehr lange leben. Das ist auch gut, dass die sehr lange leben, weil sonst Impfungen uns nicht schützen könnten vor Krankheiten und weil auch sonst Kinderkrankheiten immer wieder kommen würden. Und genau da steckt eben HIV seine proviralen Genome rein, also sozusagen Vorläufer, Viren, die dann abgelesen werden können bei einer Aktivierung der jeweiligen Zelle und erneute Viren produzieren lassen in der Zelle. Und HIV schützt auch durch verschiedenste Tricks, die inzwischen wissenschaftlich sehr gut aufgeklärt sind, diese Zellen vor Entdeckung. Die haben teilweise so eine Art Stealth-Modus, die exprimieren sehr wenig HIV-Antigene. Also die schützen sich sehr durch bestimmte Tricks auch sehr gut vor anderen Immunzellen, die sie attackieren könnten. Die können teilweise sozusagen so Oberflächen Strukturen ausbilden, die sie eben schützen vor Attacken. Die haben sozusagen bestimmte Proteine aktiviert wie BCL2, die vor Apoptose schützen. Also verschiedenste Mechanismen, die wir teilweise auch von Krebs kennen, um Zellen sehr langlebig zu machen, um sie sehr gut geschützt zu machen. Und all diese Tricks, in Anführungszeichen, verwendet HIV, um sein Reservoir eben zu schützen. Und das ist einer der Gründe, warum es eben so unglaublich schwierig ist, da dran zu kommen und dieses Reservoir zu leeren.
Genau, und jetzt gibt es ja aber in seltensten Fällen die Situation, dass das gelingt. Also bislang, oder wir haben ja später, wie gesagt, auch noch den Marc zu Gast, der dritte Mensch ist, bei dem das wissenschaftlich so beschrieben wurde. Und wie bist du denn eigentlich auf den Fall von dem Marc Franke aufmerksam geworden? Wie habt ihr zueinander gefunden?
Ja, es gab eigentlich zwei Wege, sozusagen. Marc war damals eigentlich noch in einer anderen niedergelassenen Praxis erstmal in Betreuung, nach selbst eine HIV-Infektion, die diagnostiziert worden war, Anfang 2008. Und erstmal kannten wir uns damals nicht. Er war eben ambulant in Betreuung und wurde auch erstmal nicht therapiert, wie das damals auch in den Leitlinien vorgesehen war, war noch gutes Immunsystem und niedrige Viruslast. Und erst dann sozusagen im Herbst 2010, als die Viruslast gestiegen ist und die Immunzellen eben unter 350 gefallen sind, auch wiederum, wie das damals in der Leitlinie stand, wurde eine Therapie begonnen. Und dann ist er eben wenige Monate später, allerdings hat er sich krank gefühlt und ist dann eben diesmal erstmalig dann im Universitätsklinikum Düsseldorf aufgenommen worden, auch auf die Infektionsstation. Und da sind wir das erste Mal begegnet, aber das war dann erstmal eine Konstellation mit ihm geht's schlecht, er hat eine Pneumonie. Klären, was los ist. Das Blutbild war sehr auffällig und es ist dann eben zu einer Knochenmarkfunktion gekommen und Hinzuziehung auch der Kollegen aus der Hämatologie und es ist dann eben eine akute myeloische Leukämie diagnostiziert worden und ab der Stelle war er dann erstmal in der ganzen Zeit lang bei den hämatologischen Kollegen in Betreuung und dann habe ich eigentlich erst wieder von ihm gehört in 2013, kurz vor der Knochenmarktransplantation, die war ja im Februar 2013, am Valentinstag, wie er auch erzählt. Und wie gesagt, damals hat mich dann die Kollegin aus der Hämatologie kontaktiert. Ja, übrigens, wir haben hier einen Patienten und da geht es jetzt um eine Knochenmarkspendersuche für eine Transplantation. Und da gibt es ja also damals den Fall des Berliner Patienten, Timothy Ray Brown, der 2009 publiziert wurde. Also das war ja kurz danach, da gab es ja auch noch keine weiteren Fälle. Damals war das für uns erstmal, gab es keine weiteren Informationen zu diesem Konzept. Und dann ging es eben darum, dass da offensichtlich vielleicht auch Spendere zur Verfügung stehen würde. Was ist denn noch zu bedenken? Es gab dann relativ wenig Zeit. Welche Untersuchungen braucht man noch virologischerseits? Was muss vorbereitet werden? Muss die antiretrovirale Therapie angepasst werden wegen Interaktionen mit der sozusagen myeloablativen Therapie, also die als Chemotherapie notwendig ist, um das alte Immunsystem zu verdrängen. Und das war dann eine sehr kurze und sehr intensive Zeit und da haben wir uns dann wieder gesehen und ab da dann allerdings sehr regelmäßig in den ersten Jahren ehrlicherweise größtenteils mit Komplikationen infektiologischer Art nach der Transplant. Mhm. Und erst ab so 2015 überhaupt wieder mit dem Thema Heilung. Also das war 2 Jahre lang nach der Transplant ehrlicherweise gar kein Thema. Da gab es ganz andere Probleme. Da war das Thema Überleben.
Ja, super. Dann hören wir uns jetzt als nächstes einmal an, was Marc für eine Geschichte zu erzählen hat. Ja, und wir freuen uns, dass wir heute Marc dabei haben, Marc Franke, und der uns etwas von seiner Erfahrung und seinem Wissen zum Thema HIV teilt. Hi, Marc.
Hallo.
Willst du einmal erzählen, was so ein bisschen deine Geschichte ist? Also wie hast du dich mit HIV infiziert und wie kommt es jetzt dazu, dass du jetzt kein HIV mehr hast?
Da würde ich gerne einmal ein bisschen ausholen. Ich habe meine Pubertät genau Mitte der 80er, als entsprechend die bösen Artikel über HIV und AIDS in den Zeitungen waren. Deswegen habe ich mich zu dem Zeitpunkt nicht rausgewagt. Ich hatte erst ein spätes Coming-out im Jahr 2000 und habe mich, denke ich, eigentlich immer gut verhalten. Aber mit meinem letzten Freund, der war Koch und wir haben es nicht geschafft, wegen seinen Dienstzeiten zusammen zum Test zu gehen. Und ja, einmal reicht, wie bei Schwangerschaft.
Ja, krass, okay. Und wie war dann der weitere Weg? War das erstmal voll der Schock oder wie ist es dann für dich weitergegangen?
Das war schon ein Schock. Ich bin ja ins Krankenhaus für eine Leberpunktion und habe mich gewundert, warum ist die Punktion abgesagt? Und die haben mich eine Woche im Krankenhaus liegen lassen. Das war dann ja Januar 2008. Und am Ende der Woche haben die mir einen Zettel präsentiert mit Stellen, an die ich mich wenden kann. Und dann wollten die mich loswerden. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht groß mobiles Internet. Ich wollte dann auch nur nach Hause und recherchieren, an wen kann ich mich wenden und was macht man jetzt? Und da ist man natürlich erstmal total hilflos. Es geht einem durch den Kopf, wo habe ich mich angesteckt? Habe ich noch jemanden angesteckt? Und das erstmal zu realisieren, das ist dann schon ein Riesenthema.
Und magst du vielleicht einmal sagen, du hast gesagt, du bist wegen einer Leberpunktion ins Krankenhaus gegangen. Warum sollte die Leber denn überhaupt punktiert werden? Also hattest du irgendwelche Beschwerden oder ist das eine reine Zufallsdiagnose gewesen?
Direkt Beschwerden hatte ich nicht, als ich Student war. Ich habe in Hannover studiert. Da habe ich regelmäßig an der MAH Thrombozyten gespendet. Okay. Für einen Studenten war das ganz toll, 100 Mark im Monat. Das ist für einen Studenten viel Geld. Und dann hieß es auf einmal, sorry, Ihre Thrombozyten wollen wir nicht mehr. Ihr GPT-Wert ist außer der Norm. Und es war nur der eine Leberwert. Mit jedem Umzug nach dem Studium, neuer Hausarzt, durchgecheckt hin und her. Und der letzte Hausarzt, der hat dann gesagt, wenn wir wirklich mal wissen wollen, was los ist, müssen wir eine Leberpunktion machen.
Okay. Über was für einen Zeitraum war das?
Ja, knapp 10 Jahre.
Ah ja, okay. Das heißt,
und es war halt immer nur der eine Leberwert krumm, die anderen nicht. Deswegen konnte es auch eigentlich nichts Böses sein mit der Leber. Aber ja gut, so ist passiert. Und dann haben die mich als ich dann ins Krankenhaus bin, haben die mich gefragt, dürfen wir auch einen HIV-Test mitmachen? Und der war bei mir schon ein bisschen länger her. Und dann habe ich gesagt, ja.
Okay.
So ist es gekommen.
Und bist du denn dann an eine gute Stelle gekommen? Weil das klingt jetzt so, dass die erste Klinik sozusagen vielleicht nicht ganz optimal da die Kommunikation und die Anbindung gemacht hat.
Ich war damit überfordert. Na? Dann bin ich zu meinem Hausarzt und ich weiß jetzt noch, der hat dann zu mir gesagt, Herr Franke, nehmen Sie es nicht so arg. Wir beide werden noch erleben, dass HIV geheilt werden kann. Zu dem Zeitpunkt habe ich das abgetan. Ja, der will mich beruhigen. Und ich wohne im Münsterland. Da gibt es nur als Schwerpunktpraxis nur die Uniklinik in Münster. Sonst gibt's gar nichts. Und dann war ich zuerst in Münster in der Uniklinik in Behandlung. Zu dem Zeitpunkt waren das aber nur so 2 Frauen, die keine volle Stelle hatten. Also man konnte nur an bestimmten Vormittagen dahin. Und mein Vorteil war, meine Kollegen wussten, ich bin wegen einer Leberpunktion ins Krankenhaus. Und immer wenn ich nach Münster in die Uniklinik gefahren bin, habe ich gesagt, wegen der Leberuntersuchung. Die wird weiter kontrolliert. Das war natürlich eine schöne Geschichte, dass man, wenn man morgens mal einen Termin hatte in Münster und es später zur Arbeit erschien, dann hatte ich eine gute Ausrede.
Super, okay. Aber das heißt, du bist dann eigentlich in gute Hände gekommen, zumindest mittel- bis langfristig.
Es war halt nur logistisch blöd. Ich bin dann später gewechselt nach Düsseldorf. Da gab's eine Schwerpunktpraxis, wo man donnerstagabends beziehungsweise samstags dann auch Termine bekam. Und das war dann für mich dann wesentlich praktischer.
Super. Und dann ging es weiter und du hast irgendwann im Verlauf dann die Krebsdiagnose noch bekommen, ne?
Vielleicht einmal noch mal vorher eingreifen.
Wir müssen zurückspringen. Zu dem Zeitpunkt hat man mit der Art nicht sofort angefangen.
Genau.
Da hat man gewartet, bis die CD4-Zellen unter einem bestimmten Wert fallen. Und das war bei mir erst im Oktober 2010.
Okay.
Da bin ich erst mit den Tabletten angefangen. Und dann über Weihnachten ging es mir schon schlecht. Fühlte sich an wie Grippe, also Nachtschweiß, Fieber, Abgeschlagenheit. Ich habe im Prinzip die Weihnachtsfeiertage bei meinen Eltern nur auf dem Sofa gelegen und bin dann zurückgefahren, weil ich an dem Montag wieder arbeiten wollte. Hab noch mit einem Freund telefoniert und der sagt, oh, du hustest so schlimm, das hört sich nach einer Lungenentzündung an. Pack deine Sachen, ich fahre dich jetzt nach Düsseldorf in die Notaufnahme, das lassen wir jetzt abklären. Und ich muss dazu sagen, der Freund, der lebt auch mit HIV, der entsprechend wusste, wenn man infiziert ist, dann kann man sich auch leicht mal eine Lungenentzündung einhandeln. Mhm. Ich habe dann schnell meine Tasche gepackt, weil ich gedacht habe, ja, das ist nur einmal schnell Kontrolle. Und der ist zu mir gefahren, hat mich dann nach Düsseldorf gefahren. Und es war eine Lungenentzündung, aber bei der ersten Blutuntersuchung war auch schon klar, die Blutwerte sind so krumm, da stand dann sofort eine Leukämie im Raum. Wow. Die Lungenentzündung ist 2 Wochen lang ausgeheilt worden und dann bin ich direkt von der MX auf die KMT, also Knochenmarktransplantationsstation, gewechselt.
Aber heißt das jetzt, das ist direkt, also ja, kurz nach der Therapieeinleitung oder dem Start der ART passiert? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, ja, okay.
Die ANL ist nur durch Zufall entdeckt, weil mein Freund mich, also Bekannter, der hat mich in die Uniklinik nach Düsseldorf gefahren. Ja. Und das war mein Glück, weil es ist eine aggressive Form der AML, die ich hatte. Aber wenn die rechtzeitig erkannt wird, dann kann man die mit Chemos sehr gut behandeln. Und entsprechend, das hat mir der Onkologe dann gesagt. Und da war ich eigentlich sehr zuversichtlich und ich habe mir auch keine großen Gedanken gemacht, was Chemo eigentlich dann auch wirklich bedeutet.
Mhm. Und das ist ja so eine der heftigsten Therapien, die man machen kann in der Onkologie. Genau, die hast du dann über dich ergehen lassen, ne?
Ja.
Und wie ging es dann weiter? Dann hast du die Chemo bekommen und dann? Das war ja 2010, ne?
2011, also Januar 2011.
Mhm. Ja.
Die Chemozyklen habe ich eigentlich super überstanden, weil im Januar hatte ich ja Zeit im Krankenhaus und ich habe auf Geromeo gechattet und ich habe jemanden kennengelernt. Und der Ingo kam aus Düsseldorf und er hat mich, ich sag, ich bin näher an dir dran, als du denkst. Und du kannst mich in der Uniklinik besuchen. Und ich war offen, ich habe ihm von HIV erzählt, ich habe ihm von der Leukämie-Diagnose, die im Raum steht, erzählt und trotzdem fand er mich so interessant, er wollte mich kennenlernen. Und dann ist er gekommen und dann kam er jeden Tag. Und die Ärzte haben sich gewundert, dass ich mich während der Chemos nicht hängen lasse und dass es mir so gut geht. Man kann also sagen, the power of love hat mich da...
Das ist ja mega cool. Okay, das wusste ich noch gar nicht. Das ist ja super interessant. Ja, okay, krass. Wow.
Und die Chemozyklen waren, ich meine, es waren 6 in 2011. Ich war roundabout ein Dreivierteljahr krankgeschrieben, habe dann Ende des Jahres war ich in Reha und habe dann im Dezember wieder voll mit Arbeiten angefangen, damit ich in dem Jahr noch das Weihnachtsgeld, was es in dem Jahr gab, noch mitbekomme.
Wichtig, wichtig, ja.
Ja.
Okay, krass.
Was war mit Ingo?
Ja, das hat sich gefestigt. Zwischendurch, das war cool, mein Taxifahrer, der hat mich, wenn ich dann aus dem Krankenhaus entlassen wurde, hat er mich erst zum Ingo gebracht, dass ich das Wochenende noch da bleiben konnte und hat mich dann Montag erst ins Münsterland gefahren. Der hat halt an mir sehr gut verdient, weil waren über 100 Kilometer und entsprechend, er sagt immer, den Mercedes hast du bezahlt über die ganzen Jahre.
Okay, und aber sag mal, war sozusagen zum Zeitpunkt der Transplantation denn auch schon klar, dass das was an deinem Reif...
Wir sind ja noch von der Transplantation.
Ah, ja, ja, okay, ist noch gar nicht passiert, alles klar.
Ich war erst am Valentinstag 2013.
Okay, das heißt, du hattest...
Also in 2011 nur normale Chemo und es sah so aus, Friede, Freude, alle Eierkuchen, alles gut. Und... dann war ich im Oktober 2012 bei meinem Onkologen vor Ort und die Blutwerte zeigten an, dass da was krumm ist. Und dann bin ich nach Düsseldorf in die Ambulanz. Es gab eine Knochenmarkpunktion, die es einmal zum Abklären der Leukämie gab und nach jedem Chemozyklus. Und dann stand, war klar, oh, es gibt ein Rezidiv, also einen Rückfall der AML. Und zu dem Zeitpunkt stand dann schon fest, eine weitere Chemo funktioniert nicht. Ich brauche eine Stammzellenspende. Und zu dem Zeitpunkt ist dann den Ärzten in Düsseldorf in Sinn gekommen, oh, es gibt ja den Fall von Timothy Ray Brown, dem Berliner Patienten. Wir könnten ja versuchen, das zu reproduzieren. Und entsprechend wurden dann alle für mich möglichen Spender nachtypisiert, ob diese spezielle Genvariante, das CCR5 Delta 32, ob das einer der passenden Spender hat. Und man muss wissen, Homozygot, also von Vater und Mutter vererbt, gibt es das nur bei 1% der kaukasischen Bevölkerung. So theoretisch bräuchte man 100 passende Spender, von denen dann einer diese Genvariante hat. Bei mir gab es nur 5 passende Spender, aber meine Stammzellenspenderin, die Anna, hatte diese Genvariante.
Wow.
Wow, richtig und Glück.
In der Zeit, wo, also ich musste entsprechend, die Ärzte haben mit mir abgeklärt, das wird extra Zeit dauern, bis wir alle noch nachtypisiert haben, weil die mussten natürlich ja neues Blut abgeben und untersucht werden. Und entsprechend musste ich, 2, 3 milde Chemozyklen extra über mich ergehen lassen, um diese Zeit zu überbrücken. Mhm. Ich denke mal, im Normalfall hätte man noch in 2012 transplantiert. Aber dadurch, dass alle nachtypisiert werden mussten, hat es sich dann hingezogen. Und die Transplantation hat am Valentinstag 2013 stattgefunden. Und in der Zeit, wo ich, also Ende 2012, wo ich darauf gewartet habe, dass ein Spender gefunden wird, habe ich auf Arte die Dokumentation über Timothy gesehen. Und da war mir klar, wenn das einmal funktioniert hat, dann funktioniert es ein zweites Mal. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, boah, damit werde ich berühmt, damit gehe ich zu Stern-TV. Und sie hat gesagt, um Gottes Willen, kannst du doch nicht machen, da musst du ja zugeben, dass du HIV hattest.
Mhm.
Und ratet mal, wer mit war bei Stern-TV im Studio.
Ingo.
Ingo auch. Und meine Patentante.
Sehr gut.
Schön.
Ja, wow. Okay. Und dann hattest du den Eindruck, ich meine, kann man wahrscheinlich nicht vergleichen mit, aber war das sozusagen dann von vornherein so, dass alle so, also als auf der Ärzteseite, dass alle so ganz aufgeregt waren oder dass alle schon so, dass es irgendwie besonders war oder?
Nee, es stand eindeutig die Heilung der AML im Vordergrund.
Ja.
HIV hat zu dem Zeitpunkt noch niemanden interessiert.
Ja.
Weil es sind nach der Stammzellenspende so viele Dinge noch passiert. Kurze Zeit später ist der Chimorismus abgefallen. Das ist der Anteil der Spenderzellen zu den eigenen Zellen. Der war dann nur noch bei 70%, bedeutet also 30% meiner Stammzellen waren wieder da. Dann gab es eine spezielle Chemo, Vidaza, um das wieder gerade zu rücken. Und ich habe Donor-Lymphozyten noch von meiner Spenderin bekommen, also Fresszellen, die das dann wieder in Ordnung gebracht haben. Aber das war auch schon eine sehr, sehr kritische Situation.
Mhm.
Da hatte ich Glück, dass in der Uniklinik Düsseldorf, dass die mit diesem Medikament schon gute Erfahrungen haben. Aber das funktioniert auch nicht bei jedem.
Mhm. Okay, und wie lange hat das gedauert, bis du so wieder auf den Beinen warst nach der ganzen Geschichte, nach der Transplantation jetzt erstmal?
Da war ich insgesamt 3,5 Jahre krankgeschrieben, weil es noch viele, viele Umwege gab.
Mhm.
Man, nach der Stammzellenspende bekommt man ja Immunsuppressiva, also dass das Immunsystem runtergefahren wird, damit die neuen Zellen nicht gegen die alten kämpfen. Nennt sich GVHD, Graft versus Host. Und um die GVHD ein bisschen zu kontrollieren, wird entsprechend das Immunsystem runtergefahren. Dann muss man sich entsprechend sehr bemühen, dass man sich keinen Keim, keinen Pilz, nichts irgendwie einfängt, weil das Immunsystem im Prinzip nicht da ist. Und als bei mir dann die Zellen halbwegs wieder da waren, also man muss entsprechend beim Essen aufpassen oder man sollte größere Menschenmengen meiden, beziehungsweise wenn man rausgeht mit einer FFP3-Maske, das war halt noch vor Corona und man war damit das Alien im Dorf, wenn man mit der Maske rumgerannt ist, weil die Leute verstehen ja nicht, dass man sich vor der Umwelt schützt und nicht die Umwelt vor sich. Und dann hatte ich meine Onkologin gefragt, darf ich mir mal wieder einen Burger gönnen? Und die meint, deine Zellen sind so gut wieder da, wenn du da Lust drauf hast, gönn dir das. Ja, auf dem Rückweg ist von der Klinik nach Hause ist mein Taxifahrer bei Burger King rumgefahren. Ich habe mir ein Big King XXL gegönnt. Ja, was soll ich sagen? Das war genau ein Tag vor dem Wallraff-Bericht, dass bei Burger King es mit der Hygiene nicht ganz so gut ist. Und am nächsten Tag ging es mir nicht gut. Und dann hatte ich mir zwei meldepflichtige Keime eingefangen. Die sind auf die Leber gegangen und ich habe eine Hepatitis bekommen. Um die Leber zu schützen, musste ich Cortison nehmen. Weil ich Cortison genommen habe, habe ich mir auch Diabetes eingehandelt, war insulinpflichtig. Und naja, dann zwischendurch bin ich auch einmal im Krankenhaus gefallen. Durch das Cortison und die Chemos werden die Knochen brüchig und da ist mir eine Hüfte gebrochen. Ich brauchte eine neue Hüfte. Dann gab es noch eine Herpes-Enfazilitis. Wenn das Immunsystem runtergefahren ist, dann können Herpesviren, die im Körper schlummern, können auch wieder erweckt werden. Und bei mir haben die dann das Gehirn infiziert. Und ich bin ins Krankenhaus gekommen, weil ich nicht so gut ansprechbar war. Und der Ingo hat gesagt, irgendwas ist mit dir, lass dich durchchecken. Und dann hat der Ingo sich nur gewundert, dass die Ärzte mit ihm nicht drüber geredet haben. Sonst hat er immer Auskunft bekommen und immer wenn er gefragt hat, haben die sich blöd verhalten, bis er dann so lange nachgebohrt hat, dass mich ein Arzt gesagt hat, die würden davon ausgehen, dass ich eine Depression habe. Und dann hat der Ingo nur gesagt, nein, der Marc hat keine Depression. Ich weiß, was das ist. Ich hab da selbst, stellt den auf den Kopf, das muss was anderes sein. Und dann ist die Herpes-Infazilitis entdeckt und dann behandelt worden.
Sag mal, und hast du während der ganzen Zeit deine ART weitergenommen wahrscheinlich, ne?
Ja, Die ist ja erst Ende 2018 abgesetzt. Solange mein Körper immunsupprimiert war, konnte man die nicht absetzen, weil hätte niemand detektieren können. Mhm. Deswegen ist die ART erst ein Jahr, nachdem die Immunsuppression abgesetzt worden ist, dann abgesetzt worden. Deswegen hat es bei mir so lange gedauert, weil ich halt so viele extra Dinge noch
hatte. So Komplikationen, ne? Okay. Das heißt, wie lange hast du die Immunsuppression nach der Knochenmarkstransplantation noch genommen? Noch relativ lange dann aber.
Ja, bis Ende 2017.
Also 4 Jahre noch.
Ja.
Ja. Und wir haben dann gesagt, okay, da ist wirklich gar kein HIV-Virus mehr. Also wir können die Therapie jetzt absetzen. Wie ging das denn parallel weiter mit den infektiologischen Kollegen sozusagen?
Als bei mir die AML halbwegs überstanden war, da haben die Infektiologen dann gesagt, oh, jetzt könnten wir uns ja mal ums HIV kümmern. Zum einen muss man wissen, man denkt ja, HIV, die meisten Viren sind im Blut, weil man sich ja über Blut ansteckt. Ist aber nicht. Nur 0,2% vom HIV-Reservoir ist im Blut. Fast 2/3 sind im Magen und circa 1/3 ist in den Lymphknoten. Weil ich sowieso Aderlass ergeben musste, weil durch die vielen Bluttransfusionen während der Chemos war mein Eisenspiegel zu hoch, entsprechend musste ich regelmäßig Aderlass geben. Und dann sind die Beutel weltweit verschickt worden, um mit dem Blut Untersuchungen zu machen. Mhm. Dann nächste Sache war Teil von Darm. Es sollte sowieso eine Krebsvorsorge gemacht werden. Und der Björn hat mich gefragt, darf ich auch eine kleine Probe abzwacken? Und ich habe gesagt, okay, ich kriege ja Propofol, ich kriege da nichts von mit, darfst du machen. Und als letzte Sache, um es abzuklären, stand Lymphknoten im Raum. Und ich wollte ja selbst auch wissen, ist das HIV-Reservoir ausgeräumt? Und dann habe ich mir einen Lymphknoten aus der Leiste entnehmen lassen. Mhm. Da hat der Björn gemeint, das lassen wir nicht von den Chirurgen machen. In der Gynäkologie, die sind viel besser drauf spezialisiert, Gewebeproben zu entnehmen. Und das war dann komisch. Man wird dann morgens reingefahren und die Frauen, die da warteten, gucken, was macht denn der Mann mit dem Bart hier bei uns? Hm. Und entsprechend ist dann, habe ich mir auch einen Lymphknoten entnehmen lassen. Letzte Sache wäre noch irgendwie Lipopunktion gewesen, aber da hat der Björn gesagt, den Erkenntnisgewinn im Vergleich zum Risiko, das lassen wir mal aus. Und entsprechend wurden natürlich auch immer HIV-Tests gemacht. Und das Problem dabei war, dass auch immer mal Peaks da waren. Und es war nicht klar, ist das ein Virusfragment, was nochmal wieder reaktivierbar ist? Oder ist es einfach nur irgendwie Dreck oder Messfehler? Und aber wer ist das? Western Blot, der ist über die ganzen Jahre, da gab es am Anfang richtig, richtig heftige Peaks. Also mein neues Immunsystem hat HIV gesehen, kann man wirklich sagen. Und über die Jahre sind die Peaks entsprechend immer geringer geworden.
Okay.
Kannst du ein paar Zahlen mal sagen von der Viruslast? Also das waren immer wahrscheinlich so man zweistellige Zahlen.
Sagen.
Ne? Okay, ja. Okay.
Ich denke mal, dass ich eigentlich immer unter der Nachweisgrenze war während der ganzen Behandlung. Es ist zu Anfang sind die Medikamente nochmal umgestellt worden, damit die Art besser mit den Chemos verträglich ist. Deswegen den Björn kannte ich halt schon aus 2011. Ist also nicht auf einmal ein Arzt um die Ecke gekommen, der sagt, oh, wir setzen jetzt die Art ab, sondern das war entsprechend lang geplant.
Ja, okay. Und seitdem, genau, dann ist die Art abgesetzt worden und waren dann alle ganz aufgeregt und haben irgendwie, oder war es irgendwie schon voll klar, dass das jetzt so klappen würde?
Gut, der Björn hat zu mir gesagt, nach seinem Ermessen ist das wirklich sicher. Und wir haben angefangen mit 2-mal die Woche einen HIV-Test zu machen. Da musste ich entsprechend in die Uniklinik fahren. Um es dann später einfacher zu machen, war ich beim Hausarzt, hab da die Röhrchen abnehmen lassen. Die haben mir Päckchen frankiert und adressiert. Dann gingen die HIV-Tests, gingen nach Köln in die Uniklinik, um dort untersucht zu werden. Und mir war es aber dann irgendwann zu lästig, 2-mal die Woche zum Hausarzt. Und dann hat mir die Schwester in der Station, die hat nur gemeint, ach, Herr Franke, Sie haben so gute Venen, das kriegen Sie auch selber hin, sich das Blut abzunehmen. Und dann habe ich mir entsprechend 2-mal die Woche selbst das Blut abgenommen, die Röhrchen gefüllt und weggeschickt.
Okay.
Helena wird das nicht machen, sagt ihr Gesicht.
Ja, das finde ich schon auch, also ich kann es verstehen, dass du keine Lust hattest, da ständig hinzugehen, aber weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte.
Naja, dann wurde es dann irgendwann nach einem halben Jahr, wurde es dann einmal die Woche, später dann alle zwei Wochen, dann einmal im Monat. Mittlerweile sind wir bei alle halbe Jahr.
Okay, aber also da ist man wirklich auf Nummer sehr, sehr sicher gegangen und hat am laufenden Band nachgeguckt eigentlich.
Und wann hattest du so das Gefühl, so jetzt kann ich mir sicher sein?
Als Björn gesagt hat, oh, jetzt erscheint der Artikel in Nature Medicine.
Wann war das?
Das war ja im Februar 2023, also 10 Jahre nach der Transplantation.
Ja.
Und das passte auch gut. Ich habe meinen 10-jährigen Geburtstag der Transplantation habe ich zusammen mit Familie meiner Stammzellenspenderin und dem Björn gefeiert.
Ach, schön.
Und das war, ich glaube, eine Woche oder 2 Wochen, bevor der Artikel erschienen sollte. Und da war ich mir dann eigentlich sicher, das hat geklappt. Und der Björn ist auch, den schätze ich nicht so ein, dass der für irgendwie einen wissenschaftlichen Erfolg da aufs Gas drückt, sondern dass, wenn der meint, ja, es ist jetzt soweit, da war ich mir eigentlich ganz sicher.
Super.
Und ich habe im Nachhinein gelernt, das Ärzteteam, was dahinter steckt, die haben auch speziell den Björn auserkoren, dass alle Sachen, die mit mir zu besprechen sind, nur über ihn laufen.
Ja.
Also nicht unterschiedliche Meinungen irgendwie an mich rantreten oder irgendjemand was falsch sagt. Sie haben den Björn sozusagen als Sprecher genommen, mich irgendwie vielleicht zu verunsichern oder was. Aber es ist natürlich toll, im Nachhinein die Leute kennenzulernen.
Ja.
Weil das deutsche Ärzteteam hat ja den Preis der deutschen Hochschulmedizin gewonnen, 2023. Und da war ich mit in Berlin zur Verleihung und habe fast alle aus dem Team dann kennengelernt.
Toll.
Cool. Ja, eine echte Erfolgsgeschichte. Und man hört auch schon, finde ich, aus deiner Erzählung, dass du selber auch schon voll der Experte geworden bist für die Erkrankung und auch für Therapien und so. Das ist was ja echt super ist. Wie ist denn deine Aussicht auf die Zukunft? Was denkst du zum Thema HIV-Heilung oder wie es jetzt so weitergeht in Sachen HIV-Therapie?
Gut, mittlerweile bin ich ja weltweit auch unterwegs, habe sehr, sehr viele Forscherteams kennengelernt. Und da gibt's so viele Dinge, an denen geforscht wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, weil mittlerweile gibt's 11 Patienten, die als geheilt gelten. Und bei jedem Fall ist immer so ein kleines Detail anders. Und entsprechend, bin mir sicher, dass irgendjemand das Puzzleteil findet, wie man entsprechend ohne eine Stammzellenspende die Heilung erreichen kann. Mhm. Und beispielsweise fliege ich dafür nächste Woche nach New York. Da sind der Londoner Patient, der City of Hope Patient, ich werde wohl auch den Osloer Patienten kennenlernen und 2 Professoren aus Amerika haben von der NIH 8,4 Millionen für Stammzellenforschung bekommen und die wollen mit unseren Stammzellen, wollen genau schauen, um entsprechend das Puzzlestück zu finden. Entsprechend kommt auch meine Stammzellenspenderin mit und vom Osloer Patienten auch der Stammzellenspender, ist ja sein Bruder. Und es gibt so viele Sachen, neutralisierende Antikörper und CAR-T-Cells und wer weiß, ist vielleicht wie bei der Art eine Kombinationstherapie, mit der man weiterkommt und also ich bin da schon sehr zuversichtlich. Das ist wahrscheinlich nicht so schnell machbar, wie man es gerne hätte, aber es ist ja erstmal bin ich ja der lebende Beweis, dass es funktionieren kann. Und entsprechend, ja, aber wie gesagt, wenn man sich meine Geschichte genau anschaut, ich kann diesen Weg nicht empfehlen. Ich hätte gerne auf die AML verzichtet und hätte die eine Tablette am Tag genommen.
Absolut.
Und man muss einfach sagen, die Heilung an HIV war nur eine Nebenwirkung von der Leukämieheilung. Das muss man sich vor Augen führen. Ich würde es auch nicht als Wunder bezeichnen. Das war schon geplant. Aber es war nur eine Nebenwirkung.
Mhm. Und eigentlich muss man ja richtig applaudieren der Ärztin oder dem Arzt, der oder die ganz am Anfang dran gedacht hat, ne? Und zum Beispiel diese Phänotypisierung der zur Verfügung stehenden Spenderinnen und Spender nochmal nachmachen zu lassen. Also das ist ja, ja eigentlich, das war eine ganz entscheidende Weichenstellung. Ne?
Ja. Sehr schön. Marc, hast du irgendwas, was du noch gerne loswerden möchtest? Weil ich finde, wir haben eigentlich eine ganz runde Sache jetzt draus gemacht, oder Till?
Ja, ja. Doch. Bin sehr zufrieden.
Ich möchte auch darauf hinweisen, das Schlimmste, wenn man mit HIV lebt, ist das Stigma, dass man mit niemandem drüber reden kann oder sich ausmalt, ich kann mit der Person nicht drüber reden. Deswegen wünsche ich mir die Heilung, dass wir das Stigma überwinden können. Ansonsten denke ich, die Medien haben in den 80ern so viel kaputt gemacht. Also da braucht es wahrscheinlich noch 2-3 Generationen, dass dieses Gedächtnis rauswächst. Deswegen hoffe ich, dass es die Heilung vorher gibt. Und eigentlich jeder sexuell aktive Mensch sollte sich mit HIV beschäftigen. Man kann sich heutzutage schützen mit PrEP. Auch wichtig, HIV ist kein Thema für MSM, also Männer, die Sex mit Männern haben. Weltweit sind über 50% Frauen infiziert. Das muss man sich auch klar machen. Also es ist ein globales Thema und ich hoffe, dass jetzt durch Dinge wie Lena Kapavir, eine Spritze, die man 2-mal im Jahr nimmt, die ist jetzt für Low-Income-Countries, will Gilead das als Generikum freigeben, dass es günstig erhältlich ist. In Deutschland ist es leider abgelehnt, weil es keinen therapeutischen Zusatzgewinn hat. Also ich würde mal schon sagen, macht einen Unterschied, ob ich einmal täglich eine Tablette nehme oder 2-mal im Jahr zum Arzt muss, um eine Spritze zu bekommen. Weil das macht natürlich das Leben von den Menschen wesentlich einfacher, weil ich muss nicht jeden Tag dran denken, ich kann reisen, ohne Tabletten mitzunehmen. Das ist schon eine große Veränderung, aber ist halt natürlich, will Gilead da viel Geld für haben. Aber wäre natürlich schön.
Ja, aber ich glaube auch, die Zukunft der HIV-Prävention ist auf jeden Fall, ist gerade wieder richtig in Bewegung und echt spannend eigentlich. Ne? Über Lena Kappa, wir hatten ja auch schon ein paar Mal hier geredet im Podcast.
Und ich bin technischer Redakteur, weil ich interessiere mich auch sehr für Terminologie und gerade hat sich mit der wie man entsprechend über die Krankheit redet, da hat sich so viel getan. Da gibt es entsprechend die UN-AIDS-Charta und das Stichwort ist Put People First, also den Menschen vor seine Krankheit stellen. Und ich denke mal, das ist sehr wichtig, wenn man über die Krankheit spricht, dass man sagt, ein Mensch, der mit HIV lebt und nicht HIV-Infizierter, gibt noch viele andere Dinge, wie beispielsweise früher sagte man Mother-to-Child-Infection, heute ist es Vertical Transmission. Da gibt's viele Dinge, wenn man da auf die Sprache achtet, da kann man schon viel mitmachen. Und das Wichtigste für mich wäre, dass wir das Four-Letter-Word AIDS aus dem Sprachgebrauch streichen, weil die meisten Menschen können nicht zwischen HIV und AIDS unterscheiden. Und sobald man AIDS sagt, kommen sofort die Bilder aus den 80ern hoch.
Ja, absolut.
Deswegen wäre es für mich ganz wichtig, dass man wirklich versucht, das Wort zu vermeiden. Für mich ist es ein Four-Letter-Word.
Ja.
Und ich habe mich so oft geärgert in den Medienberichten über mich, war dann eingeblendet ehemaliger AIDS-Patient und das hat mich echt irre gemacht.
Das ist bestimmt richtig schwer, das aus den Köpfen rauszukriegen.
Und schwuppdiwupp war dann, dieser Beitrag ist aus redaktionellen Gründen nicht mehr in der Mediathek verfügbar. Aber es ist nur 2-mal mit dem WDR passiert und auch man kann sich da den Mund fusselig reden.
Ja, okay. Marc, ich glaube, das waren nochmal ganz wichtige Worte zum Schluss zum Thema Stigma und auch Nomenklatur. Ich habe den Eindruck, in dem englischen Sprachraum ist man auch schon ein bisschen weiter, ne? Stichwort People Living with HIV. Ja, ich glaube, ich habe keine weiteren Fragen mehr. Elena, hast du noch was? Nee,
ganz wichtig, ich vergesse das immer zu sagen, für mich ist das selbstverständlich. Der Ingo lebt nicht mit HIV, der ist nicht infiziert. Der Ingo ist Lehrer für Sonderpädagogik. Entsprechend hat er ein anderes Menschenbild. Er schaut auf den Menschen und nicht auf sein Gebrechen. Deswegen war für ihn das vollkommen egal, ob ich HIV habe und die Leukämie. Der wollte mich als Menschen kennenlernen und das hat mich entsprechend auch beflügelt, dass ich einen Menschen habe, der mich kennenlernen will, und entsprechend wollte ich natürlich den Ingo auch näher kennenlernen und habe entsprechend mich durch die Chemos gekämpft. Und mittlerweile sind wir zusammengezogen, sind verheiratet, haben ein Haus gebaut, haben einen Hund und sozusagen normales Familienleben.
Richtig cool.
Sehr schön.
Okay. Marc, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast und uns so ganz ausführlich und sehr persönlich berichtet hast.
Ja. Vielen Dank.
Und alles Gute dir und Ingo.
Ja.